Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um den Weg des furchtlosen Herzens. Dafür spreche ich zu meiner großen Freude mit Turiya Hannover. Sie ist international bekannte und geliebte Lehrerin, Trainerin für Women's Work, Mitbegründerin des Path of Love und eine der inspirierendsten und prägendsten Personen, die ich in meinen letzten 10, 12, 15 Jahren Reise auf diesem Weg getroffen habe. Viel Freude damit. Ganz warmes und freundliches herzlich willkommen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Für die heutige Folge habe ich mir wieder einen kleinen Traum erfüllt, was ich so gerne mache mit diesem Podcast und mit einer Person gesprochen, die mich persönlich wahnsinnig inspiriert und sehr geprägt hat. Viel Freude mit diesem Gespräch mit Turiya Hannover.
Liebe Turiya, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du bist eine der Personen, die mich in den letzten Jahren am meisten, ich könnte sagen, begleitet und inspiriert. Ich bin gerade noch dabei, bei dir eine Ausbildung zu machen, Working with People, und bin also wirklich mittendrin in dem, was du teilst und in dem, was du für dich erfahren hast und jetzt mit anderen Menschen teilst. Und ich freue mich, dass wir heute sprechen, weil es für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Und ich freue mich, wenn du ein paar Sachen davon mit den Leuten, die den Podcast hören, teilen kannst. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Mike. Es ist total nice, mit dir zu reden. Und ich meine, über dieses Jahr, oder jetzt sind es ja auch 2, 3 Jahre, kennen wir uns ja auch über das Training immer und immer wieder. Und ich habe so ein ganz herzliches Gefühl zu dir und bin total gerne hier. Gell? Also vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich bin zurzeit in Kroatien, habe hier ein kleines Haus gemietet und die Sonne scheint, es sind 27 Grad und es ist warm und es geht mir super gut. Gell?
Perfekt.
Ich mache hier eine Frauengruppe am Wochenende und freue mich total drauf, weil mir die Frauenarbeit wirklich sehr am Herzen liegt im Moment. Ja. Die andere Arbeit auch, alle Arbeit eigentlich, aber jetzt gerade die Frauenarbeit, weil ich die für besonders wichtig halte im Moment. Ja.
Das ist gerade für Frauenarbeit vielleicht auch von außen drauf geguckt ein sehr krasser, intensiver Moment. Ne? Von MeToo bis Bundeskanzlerin oder nicht mehr und ganz viele andere Dinge. Was ist das für dich gerade, weswegen du sagst, das ist jetzt gerade für mich so wichtig? Hat es auch mit aktuellen Themen zu tun oder ist das mehr so ein inneres Ding, dass du sagst, nee, das ist jetzt gerade persönlich einfach für mich sehr wichtig, sehr zentral?
Das ist mehr so ein inneres Ding, weil ich einfach so gesehen habe über die Zeit, dass durch das MeToo natürlich, damit fing das an, dass überhaupt erstmal über Trauma und sexuellem Trauma geredet wurde. Vorher, vor 1990 war das überhaupt kein Thema. Es war einfach nicht im Kollektiven. Ich habe auch nie gedacht an, oder für mich waren Grenzen ein Fremdwort, ja, bevor wir überhaupt mit Trauma geredet haben. Oder sexuelle Grenzen war ein komplettes Fremdwort. Ja, es ist einfach Sex, ist etwas, wo man ja dazu sagt. Hm? Und von dort her ist da im Moment, glaube ich, dadurch, dass wir jetzt über Trauma reden und dass Frauen sich auch trauen, einfach zu sagen, was wirklich los ist, passiert da, glaube ich, eine riesige Veränderung im Moment. Ja, und diese Veränderung ist, glaube ich, ziemlich grundsätzlich und ziemlich groß für Männer und Frauen. Ja, ich arbeite ja nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern. Aber im Moment für Frauen, glaube ich, ist das eine riesige Wendezeit, weil natürlich Frauen, die missbraucht worden sind, furchtbar outrage und wütend sind und aggressiv und verständlicherweise, ja, haben da eine große Reaktion und da kommt auch viel natürlich Hass rüber und Ärger und so. Verständlicher, das muss ja auch da sein. Mhm. Aber um zu heilen, braucht es eben mehr wie das. Mhm. Ja, weil wir reden ja wirklich von jahrhundertenlang Anpassungsmöglichkeiten der Frauen zu lernen, zu pleasen, eine gute Mutter zu sein. Mhm. Allein das Mutterthema überhaupt mal zum Beispiel anzugehen, was es heißt, wie unsere Gesellschaft unterstützt, gute Mutter zu sein. Ja, wie die meisten Mütter, mit denen ich arbeite, alle das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug, noch nicht perfekt genug, sie können nicht leben. Und natürlich haben überhaupt keine Unterstützung, gar nichts. Da ist keine Unterstützung. Jeder wird unterstützt, aber Mütter werden überhaupt nicht unterstützt. Mhm. Und es gibt so viele alleinerziehende Mütter, die dann müssen arbeiten, die Kinder schützen und haben selber riesige Kritikattacken, weil sie es nicht, natürlich nicht richtig machen, weil sie keinen Rückhalt haben. Also das ist zum Beispiel ein riesiges Thema. Aber allgemein der sexuelle Missbrauch ist ja nicht nur, ist ja überall auf der Welt riesig. Die Nummern, die Statistik sind unglaublich. Und was passiert da bei Frauen und wie können wir da wirklich Heilung bringen zu dem Thema? Ja, und diese Heilung ist natürlich wahnsinnig nötig und sexuelles Trauma heilen ist was ganz Delikates. Ist nicht was, was du eine Gruppe machst und dann ist das erledigt. Es braucht viel Einfühlsamkeit, es braucht ein langes Hingucken. Und wenn wir dann nur hängen bleiben, dass der you are abused, wie sagt man, du bist missbraucht, aber der Perpetrator, der wie sagt man in Deutsch, der
wir vielleicht Täter oder
der Täter, ja, wenn man sagt, das Opfer und der Täter, dann muss man natürlich beide Seiten reflektieren. Ja, so wie ich immer sage, der missbraucht ist, missbraucht auch andere. Das machen wir dann unbewusst. Mhm. Nicht in der Form, wie du missbraucht worden bist. Das heißt nicht, dass du dann auch sexuell missbraucht, aber du wirst dann vielleicht furchtbar ängstlich und aus der Angst heraus kontrollierst du deine Kinder wahnsinnig, zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder du wirst halt ganz dominant mit dem Mann. Oder du wirst wahnsinnig kastrierend und kritisch und scharf. Mhm. Wir haben verschiedene Arten, wie wir damit umgehen. Und
das was dann ist quasi als Reaktion auf unbewusste Art und Weise entstehen durch das Trauma, was man erlebt hat, dass man versucht, sich zu schützen und dadurch bestimmte Mechanismen aufbaut, die einem dann vielleicht nachher selber auch wieder schaden im weiteren Verlauf.
Ja, weil in dem Moment natürlich, wenn du dich schützt, dann wirst du natürlich auch sehr defensiv und dann wird man auch manchmal aggressiv und dann tun wir dann oft anderen Leuten damit auch weh, ohne es zu wollen. Das ist natürlich nicht bewusst, ja. Aber um wirklich diesen Missbrauch zu heilen, braucht es einfach einen riesigen Boden von Mitgefühl, von Wärme, von Annehmen, von reden können, von deine Wut rauslassen dürfen, die Verletzung zeigen, die Unterstützung dafür kriegen und dann irgendwann auch zu gucken, wie sieht die andere Seite aus. In dem Moment, wo wir dann den anderen ausgrenzen, ist dann im Haus kein Frieden, ja? Sondern wir müssen irgendwie gucken, was hat das mit mir zu tun? Und wie mache ich das genauso heute anders? Natürlich in einer ganz leichteren Form, aber auf eine Art und Weise eben auch. Und dieser Heilungsprozess hat mich immer sehr interessiert. Also ich habe natürlich auch einen sexuellen Missbrauch, also einen leichten Missbrauch gehabt in meiner Teenage-Zeit. Und von dort her weiß ich, wie viel das braucht, um das zu heilen. Und da das jetzt wirklich also ist es einfach, die Leute reden drüber. Ja, wie gesagt, in den 90er hat kein Mensch darüber geredet. Das war einfach unter ferner Liefen. Heute steht es in jeder Zeitung, reden wir über Trauma, ja, oder Gabor Mate redet über Trauma oder alle möglichen. Wir haben endlose Traumakonferenzen. Also das Thema ist, endlich wird es angesprochen und nicht nur ja. Und das ist natürlich toll. Und ja, es ist einfach ein Teil von dem, was mich einfach interessiert. Wie kann man die Female, die weibliche Qualität wieder zum Bewusstsein und zum Blühen bringen? Und da sind natürlich über Jahrhunderte Mechanismen entstanden von Frauen auch, um zu überleben. Ja, Wir sind pleasing, wir wollen allen recht machen, wir take care of everybody, wir kümmern uns um jedermann. Wir haben also so ganz bestimmte Mechanismen, die über die Jahrhunderte sich entwickelt haben. Und die aber heute eigentlich nicht mehr sinnvoll oder nützlich sind. Und eins der Dinge, ja, sag ruhig.
Der erste Schritt wäre dann, sich dieser Dinge zuerst mal bewusst zu werden, was da eigentlich für Programme laufen, die uns mitbestimmen.
Genau, und wir sind oft damit sehr identifiziert, ja, weil das unser Schutz war.
Ja, das kannst du das kurz erklären, was du meinst, wenn du sagst, wir sind damit sehr identifiziert?
Naja, du sagst dann, ja, ich bin eben so. Ja, statt zu sehen, das ist mein Verhalten, um zu überleben. Ja, ich versuche es dem anderen recht zu machen, um zu überleben. Ja, damit der andere mich nicht missbraucht oder mir nicht zu nahe kommt oder mich nicht kontrolliert oder mich nicht dominiert. Es sind einfach Verhaltensmuster, die wir auch natürlich kulturell, wie soll man als Frau sein? Liebevoll, anpassungsfähig, sich kümmern, sich um die Kinder kümmern, ja, die Beziehung immer machen. Ja, das sind alles so die Sachen, die wir hören. Ja, und da versuchen wir dann reinzupassen. Und das stimmt natürlich nicht. Jeder hat seinen eigenen Bezug zu seiner eigenen Weiblichkeit. Ja, diese ganzen Stereotypen, Vorstellungen, fallen im Moment halt alle auseinander. Ja, weil die Frauen dann eben sagen, ja, so ist das aber gar nicht mehr. Ich will nicht immer nur die Mutter sein und nett und lieb und artig, sondern ich will eben whatever, auch Karriere machen und ich bin eben auch anders und ich bin eben auch wild und lebendig und ich bin nicht immer nett, 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 nett. Ja, und liebevoll und achtsam und. Aber das sind so alte Mechanismen und es ist ganz schwer, da wirklich rauszukommen, weil die natürlich auch kulturell total unterstützt werden. Mhm. Ja, das war immer so. Für die Männer ist das natürlich auch angenehm. Wer will schon eine Frau, die richtig wütend wird und dann mal, weißt du, voll auf den Tisch haut? Kein Mensch.
Also es kann schon angenehm sein. Es kann manchmal angenehm sein, wenn diese Energie da ist. Auf der anderen Seite, ich hatte gerade so den Gedanken, und da habe ich gar keine Meinung so wirklich, sondern einfach auch als Frage an dich. Man hat ja teilweise, es gibt ja auch das Gegenteil, es gibt ja auch dieses, ich darf auf gar keinen Fall lieb sein, ich muss auf jeden Fall Karriere, ich muss mich durchsetzen, ich muss hart sein, ich muss Karriere machen, ich muss das, ne? Oder also es gibt ja auch diese andere Seite so, ne, dieses, ich will dem auf gar keinen Fall entsprechen. Ist das dann die Befreiung oder ist das auch wieder eine andere Form von ja, auch wieder irgendwie eine Art von kollektivem Erwartungsdruck und so weiter, ne? Wie siehst du das? Oder kann man das so gar nicht auseinanderklamüsern, so schwarz-weiß?
Doch, das hast du gut erklärt so. Ne? Ich meine, da sind zwei Möglichkeiten. Entweder ich passe in den Cookie-Cutter rein, so wie man haben möchte, nett und lieb und freundlich, oder wie viele Frauen natürlich gehen auf die andere Seite und sagen, ich bin rebellisch, da passe ich nicht rein, ich bin unabhängig, ich will mein eigenes Geld machen, ich brauche niemanden, da, 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 da.
Ja? Ich meine, super. Ja, also.
Ja, natürlich auch super, ne? Aber in beiden Seiten sind wir konditioniert und hören nicht wirklich auf, du hörst nicht wirklich auf das, was eigentlich, wer bin ich eigentlich?
Traumata, solche Erlebnisse und Erfahrungen, das sind ja durchaus auch Dinge, die auf einer ganz, ganz tiefen Ebene im Körper verhaftet sind, verankert sind. Und wie ist es für dich, wenn Menschen beginnen, vielleicht ein bisschen zu gucken, wie fühle ich mich in meinem Körper, wie geht's mir, wie ist es eigentlich, ich zu sein, ne, in diesem Körper, und sie relativ schnell merken, ey, vielleicht will ich gar nicht fühlen, weil wenn ich fühle, dann fühle ich auch den ganzen Scheiß, der da irgendwo ist, der kommt. Und dann ist, glaube ich, so ein krasser Punkt, ne, an dem man so sagt, ja, okay, ich möchte fühlen, aber wenn ich fühle, dann, ach du Scheiße, geht Pandoras Box auf. Please tell me something about this moment.
Ich meine, das ist ein total guter Punkt, den du da hochbringst, nicht natürlich, weil das ist eine riesige Herausforderung. Auf der einen Seite leiden die Leute und merken, da ist was in mir, was tief, tief unglücklich ist oder was, wo ich wirklich leide oder in Schmerz bin. Und auf der anderen Seite eine riesige Angst, da wirklich dran zu gehen. Und was wir natürlich in unserer Gesellschaft auch machen, wir sind alle auto-oriented, wir gehen nach draußen. Und dann, weißt du, Alkohol ist ein riesiges, ich meine, wo immer wir sind, alle Leute trinken, weißt du, sich einfach nicht fühlen. Und oder du sitzt halt vor der Glotze oder, ja. Aber unsere Gesellschaft ist oriented nach draußen, ne? Oder Shopping, 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 Shopping. Ja? Oder Arbeit, 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 ja, oder Sex. Aber wir sind als Gesellschaft wahnsinnig nach draußen und nach Entertainment orientiert und uns numb zu machen, sodass wir nicht fühlen. Ne? Wir werden dann alle numb. Dann hast du die ganzen endlosen Internet, weißt du, die Media, Nachrichten und Gott weiß, was da alles über einen reinrollt täglich. Wie soll man da überhaupt irgendwas fühlen? Ne? Die Leute werden einfach, du stirbst da innen drin, ist erstmal, wenn du dich dann fühlst, fühlt sich das erstmal numb an, taub. Oder auch tot, oder da ist ja auch gar nichts. Ach, da gehe ich dann lieber nicht hin. Machen wir lieber die Glotze an oder was auch immer. Ja. Und das ist natürlich, das ist die Einladung oder da, wo ein Therapeut natürlich skillful sein muss, sodass die Leute sich dann auch langsam trauen, dahin zu gehen, ne, und wirklich den Mut haben, dahin zu kommen. Aber meistens, wenn die Leute in zu Gruppen kommen oder in Therapie kommen, dann ist irgendetwas, da ist eine tiefere Sehnsucht nach, wo die sagen, da, so kann ich nicht weitermachen, da muss was passieren jetzt. Ja? Und in diesem inneren Schub geht man dann langsam in diese Sachen an. Ja? Aber das heißt, viele Leute kommen auch nicht, das ist auch so.
Ja? Das finde ich sehr interessant, was du sagst. Vielleicht ist das auch für die Leute, die diesen Podcast hören oder für Leute, die ähnliche Podcasts hören oder solche Literatur lesen, das finde ich total interessant, was du sagst. Es muss ja irgendwie irgendeinen Initialpunkt geben, wo jemand sagt, da möchte ich was drüber hören oder lesen oder lernen oder weil da ist irgendwas in mir, was auf der Suche ist nach etwas.
Ganz genau, ja.
Und was du jetzt gerade gesagt hast, ist, das wäre so der Punkt, wo man sagt, okay, folge diesem Gefühl. Wenn die Angst kommt oder wenn die Zweifel kommen, okay, aber bleib an diesem Gefühl dran, was dich eigentlich hergebracht hat. Diesem und ich in dem Path of Love, den du ja begründet hast zusammen mit Rafia, einen Prozess, über den ich in dem Podcast auch schon ein bisschen gesprochen habe, scheint mir das ja auch so ein zentrales Thema zu sein, ne? So das Longing, sozusagen, wo, was ist die Sehnsucht, wo, was ist das, was ich, wonach ich mich sehne irgendwie, ne? Und das als Wegweiser zu nehmen, würdest du das sagen, dass man das so sagen kann, oder?
Ja, das ist ganz schön ausgedrückt, genau so, ne? Aber im Path of Love arbeiten wir natürlich damit und die Leute, die kommen, haben immer irgendeine Art von Sehnsucht oder manche Leute sind auch einfach neugierig, ja, und das ist sozusagen der erste Schritt, das ist ja, irgendetwas will mehr im Leben, irgendetwas ist nicht genug.
Wenn du magst, würde ich gern wissen, wie dein Einstieg in diesen Weg überhaupt war. Was war das in deinem Leben? Wie du hättest ja überall landen können in der Welt, ne? Und du bist ja auch überall gelandet, quasi auf der Welt. Was war das für dich? Wie war dieser Einstieg? Was war dein Frust oder dein Longing oder dein Kontakt dazu, überhaupt bei dir selber anzufangen zu schauen?
Naja, ich habe jung geheiratet, meine von der Schule, meine Jugendliebe und dann haben wir ein Kind gekriegt und ich habe da schon so zum ersten Mal gesehen mit meiner Tochter, weil ich war 20, 21.
Okay, wow.
mein Mann war 22, ne? Und wir waren beide weißt du, sehr behütete. Er ist von einer deutschen Hochadelfamilie. Ich war bürgerlich. Wir waren wirklich.
Wenn ich kurz reingrätschen darf, Tobias, das, man kann es ja auch im Internet nachlesen, aber ich finde es einfach super. Du bist oder warst ja eigentlich Prinzessin, oder?
Ja, war ich damals. Ja, natürlich, weil ich ihn geheiratet habe. Hm? Ja. Und wir waren wirklich in der ganzen Umgebung, weißt du, mit dem ganzen Kram. Und dann, wie unsere Tochter kam, und dann hat es bei uns sich schon gewendet. Dann war das war, ich habe dann so zum ersten Mal wirklich auch gesehen, wirklich so ein Wesen wirklich zu lieben, fordert einfach alles von dir her. Ja. Und da habe ich dann zum ersten Mal mein eigenes Manko erlebt, wo ich einfach gemerkt habe, oh mein Gott, ich habe ja eigentlich von meiner Mutter nur sehr wenig Wärme mitgekriegt. Natürlich, meine Mutter war im Krieg, nach dem Krieg und boho, meine Eltern haben sich getrennt. Und dann hat sich da so ein riesiges Loch aufgetan und ich habe gemerkt, wenn ich wirklich ein Kind lieben möchte, dann muss ich an mir arbeiten. Ja, muss ich da hingucken. Muss ich da hingucken, was da bei mir abgelaufen ist und warum mich das so herfordert. Und dann habe ich da mit Therapie angefangen. Mhm. Und dann wenig später haben wir dann zusammen im CIST, im Münchner Zentrum mit Wolf Bündig, haben wir das in den Anfang 70ern mit Bündigs aufgebaut und haben dort Gruppen gemacht.
Okay.
Mein Mann wollte das dann auch und das war unsere erste Community, in der wir gewesen sind und haben dann ein 9-Monats-Programm gemacht und haben dann alles von der Familie rausgeschmissen, all den, was man so hat. Und dann nach dem CIS-Teil, dann habe ich irgendwann gedacht, ja okay, ich habe jetzt Frieden gemacht mit meinen Eltern und habe denen vergeben und habe mich damit auseinandergesetzt. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man stirbt. Und ich brauche jemanden, der auch wirklich, der sich da auskennt. Ja, und dann damals hatten wir einen Lehrer, einen ungarischen Akupunkturlehrer, den wir beide sehr geschätzt haben, der uns Akupunktur beigebracht hat und Meditation. Und der hat gesagt, ja, geht doch nach Dharamsala. Und der war in den Minen in Ungarn, wurde der Gefangene gehalten während der Revolution und wusste nie, ob er nicht am nächsten Tag hochgeholt wird und dann erschossen. Ja, das war der Gefangenlager. Und der ist dann danach rausgekommen und ist dann nach Dharamsala gegangen und er hat dort tibetischen Buddhismus gelernt. Und der hat dann gesagt, geht doch dahin, da ist der Lehrer vom Dalai Lama, Geshe Rabten, und ich gebe euch eine Empfehlung mit und dum. Und ja, dann haben wir also von einem Tag auf anderen haben wir alles aufgegeben und haben uns einen Mercedes-Bus gekauft von der Post, ganz billig, wir hatten natürlich überhaupt kein Geld, gar nichts, wir haben beide noch nicht, wir beide studiert natürlich, ne? Und sind dann mit Kind und zusammen los über Land, über Afghanistan, schönsten Länder dieser Erde, wirklich, ja, leider heute so zerstört. Und sind dann so nach Dharamsala mit dem Auto gefahren, sehr aufgeregt. Okay. In wilden Begegnungen natürlich. Ne? Und dass die uns das Kind auch ersetzen wollten, weil unsere Tochter war natürlich blond gelockt und die wollten die Auto rausziehen und uns dafür eines ihrer afghanen Kinder geben, ja, und das einfach austauschen. Und weißt du, alle möglichen Sachen.
Nein, nicht.
Nein. Und dann haben wir einen Sufi-Teacher getroffen, Herat, und waren da eine ganz lange Zeit, der uns dann weitergestellt hat, wie man das so hört von den Sufi-Teachern. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Er wollte, dass wir nach Damaskus gehen und mit seinem Bruder dort lernen, Kalligrafie zu machen oder sowas.
Okay.
Dann sind wir nach Dharamsala gegangen und das mochte ich auch. Das war 75, das war natürlich total leer. McLeod Gunch. Ja, dann hatten wir diese Empfehlung und sind dann zum Übersetzer vom Dalai Lama damals gegangen und der hat gesagt, ja, leider ist Lama Geshe Rabten ist gerade nach Zürich ersetzt worden, um dort das Kloster zu leiten.
Ja, und ihr so, okay, nice. Wow.
Und da waren wir natürlich dann, haben wir gedacht, was soll das denn jetzt? Hm? Anyway, von dort sind wir dann weiter nach Kathmandu gefahren. Da hatten wir noch eine Empfehlung von ihm, sagt er, wenn der nicht da ist, dann geht er zu dem in Kathmandu. Da ist einer, ein Chinese, der ist da lange schon im Kloster, fragt den. Der Chinese war gerade nach China gefahren, weil seine Mutter im Sterben lag. Also der war auch nicht da.
Mhm.
Und dann haben wir da gestanden und dann habe ich dann gesagt, ja, dann lass uns doch nach Pune fahren. Wenigstens will ich einen von diesen, ich möchte wenigstens einmal so jemand in die Augen schauen oder mit jemand sein, der mehr ist als nur whatever, you know. So sind wir dann in Pune geendet.
Das heißt, ihr hattet zu dem Zeitpunkt auch schon von Osho, der damals in Pune war, ihr hattet auch schon davon gehört. Und, ne,
ja. Aber so gehört. Ich habe nie gedacht, dass mich das interessieren würde. Gell? Ich habe nur gehört, dass der diese verrückten Meditationen macht und dachte, wie grauenhaft. Und dann sind wir nach Pune gegangen und das hat uns dann alle drei sehr berührt und da sind wir dann auch hängen geblieben natürlich. Ne?
Wie war das, als ihr da angekommen seid? So dein erster Eindruck von dieser, es ist ja jetzt heutzutage für die meisten Leute, die jetzt auch den Podcast hören, ist es ja so, dann haben sie vielleicht Wild Wild Country auf Netflix geguckt oder mal irgendwie sowas, ne? Oder die Eltern haben ihm mal gesagt, ach, früher die Osho-Leute alle mit den roten Gewändern und so, ne? Da ist ja so ein bisschen Sagen umwoben, sag ich mal. Wie war das, als ihr da angekommen seid in den 70ern?
Naja, das war also ganz, ich meine, das war tiefstes Indien erstmal in den 70ern noch. Und das war natürlich, das gibt es heute ja auch in der Form auch gar nicht mehr. Ne? Und wir sind da angekommen an Oshos Geburtstag und dann hat der ersten Diskurs, den ich gehört habe mit ihm, war, dann hat er über Jesus geredet und über die letzte Nacht, bevor er dann verraten wurde und dann gebracht wurde. Ne? Und dann, das hat mich dann sehr berührt, weil ich dachte, wow. Und das hat er wirklich, das war. Ich liebe ja, ich mochte als Kind immer Jesus. Ich bin nicht christlich, aber ich habe eine Verbindung zu der inneren Person. Ich bin überhaupt nicht, also mit der Kirche habe ich gar nichts am Hut, aber dieses Jesus-Ding hat mich immer berührt. Und das war natürlich auch so. Und dann habe ich gedacht, ja, wow. Hat sofort das Gefühl, da ist was anderes da, als was ich bisher kennengelernt habe. Ja. Mhm. Und dann sind wir da geblieben, ein paar Monate, unsere Tochter war dann auch da. Und dann ist ein junges Mädchen auch schon gestorben. Und er hat dann uns gesagt, wir sollten den Tod wirklich zelebrieren und nicht lange Gesichter, sondern der Seele helfen zu gehen, weil die muss sich ja vom Körper trennen. Und das war also für mich natürlich, für uns beide ein riesiges Erlebnis, diesen Körper da zum Fluss runterzutragen. Und dann wurde die da verbrannt. Und wir waren alle drumherum und haben getanzt und gesungen. Und also es war sehr bewegend. Und ich wusste natürlich nicht. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, ja, wenn ich sterben würde, so würde ich auch gern sterben.
Mhm.
Und ich wusste natürlich dann nicht, dass ein paar Jahre später wäre er dann dran. Nur dass er dann wirklich auch so gestorben ist in Pune auch. Und wir ihn dann auch darunter gebracht haben zum Fluss. Und er ist dort auch verbrannt worden. Und das war natürlich für mich ein riesiges Erlebnis in allen Richtungen, von Sterben zu unglaublich erweitern, zu Verlust, zu schockierend, zu voll im Schock. Das hätte ich nie gedacht. Ich war 32, er war 33, verstehst du? Vollkommen out of the blue. Hm?
Ja.
Und da war viel. Da hat sich viel bewegt. Und heute sehe ich oft mein Leben, ich ist oft so, dass ich das Leben vor der Zeit ist ein anderes Leben gewesen wie danach. Das ist wie so, da ist bei mir dann auch was, auf der einen Seite natürlich habe ich furchtbar gelitten, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist aber auch was aufgewacht. In der Realität, früher oder später, legen wir alle auf diesen Scheiterhaufen. So, it's a fact. Und da kann man auch nicht dran vorbeigucken. Und das hat mich dann natürlich mein Leben lang immer begleitet. Und von dort her war der mein Sucher oder die Suche nach dem Sinn des Lebens oder die Suche nach dem, was in mir nicht stirbt. Ja? Was bleibt, wenn der Körper geht? Was ist das? Sicher nicht meine Kreditkarte. Das hat mich dann sehr, sehr bewegt natürlich. Und das ist auch eigentlich Jahre immer mit mir gewesen und hat mich immer wieder auf meiner Suche begleitet.
Quasi, was ist das Wort? Imminence, also diese ständige Präsenz auch des Todes.
Genau. Ja, das ist einfach etwas, was man, wenn du das dann so nah erlebt hast, ich konnte das jahrelang nicht mehr, das war einfach immer da. Es ist wie so, du sagst dann auf Wiedersehen oder verabschiedest von jemandem, das immer wie, ja, das könnte das letzte Mal sein. Aber make sure, du sagst alles, was du sagen willst. Lass nichts hängen zwischendrin. Ja? Und das schafft natürlich eine gewisse, also da ist so eine Leichtigkeit so weggegangen, dieses Tralala, it doesn't matter, und ja, let's have fun. Das geht dann erstmal. Und ja, das ist so wie Castaneda immer gesagt hat, glaube ich, der Tod sitzt auf deiner linken Schulter immer. Ja, er hat das, glaube ich, so beschrieben. Und das habe ich dann auch so erlebt. Es ist wie so etwas, was immer da ist. Ne? Ich weiß nie, wann das vorbei ist. Und bin ich bereit oder nicht? Oder habe ich 1000 Sachen, die ich alle noch erleben wollte, erledigen wollte und da. Ne? Oder immer her. Ne? Und das war für mich dann eigentlich so die große Begleitung für den Rest meines Lebens. Ja. Und es ist etwas, was einfach immer da ist. Und es wird dann zu so einer Awareness auch. Ne? So, okay, bin ich hier oder bin ich nicht hier? Ja? Schlafe ich oder bin ich da? So, das ist wie so ein Zen-Meister eigentlich, ne? Also ich habe dann eigentlich außerdem nicht so viel mehr noch gebraucht. Das war schon genug. Und das habe ich natürlich Jahre gebraucht, um aus dem Schock rauszukommen. Ich war erstmal so schockiert. Das ist wie, Jesus, was ist denn jetzt los? Es hat dann lange gebraucht, bis ich so mehr fühlen konnte und wieder da war und das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich das so integrieren. Ja. Aber das hat mein Leben natürlich wahnsinnig verändert. Ja. Und ja, auf dem bin ich halt auch immer wieder einen Raum kreieren, wo andere Leute dann auch aufmachen können. Ja, oder wo die eben auch zu dem Raum gehen können, wo ihr wohl größtes Suffering ist oder der biggest despair. Und dadurch, dass ich da mal gewesen bin und den Raum in mir selber habe, machen dann andere Leute auch oft auf zu dem Platz. Ja, weil eine gewisse Tiefe da ist natürlich. Ne?
Weil sie spüren, okay, da ist vielleicht auch jemand oder einen Raum, der da geschaffen wird, der ist sicher und da fühle ich mich aufgehoben. Da kennt sich jemand vielleicht auch schon ein bisschen aus in diesem Raum. Ja, das ist echt. Wie kam es zu dieser, quasi dazu, dass ihr gesagt habt, okay, lass uns sowas wie den Path of Love, lass uns so eine Gruppe kreieren, die das irgendwie verbindet und die durch so einen Prozess führt und diese Dinge, über die man sonst so spricht oder philosophiert, für Menschen greifbar macht. Wie ist das dazu gekommen? Also wie war so diese Entstehung davon?
Naja, wie nachdem Osho also gestorben ist, 1990, dann sind wir eigentlich alle miteinander, jedenfalls ich und viele andere, in so ein ziemliches Loch reingerutscht innerlich. Okay. Ja? So ein Loch von, ja, jetzt, was nun? Mhm. Und dann haben wir in Amerika diesen Prozess gemacht, Miracle of Love, der ähnlich ist wie das, was wir im Path of Love machen, aber nur ein bisschen ähnlich. Und der hat halt mit diesem Longing und mit der emotionalen Arbeit begonnen. Und Raphael und ich haben es beide gemacht und dann war sozusagen ein Kick in the butt. Weißt du, hey, be there. What's going on and what do you really feel? And you're not enlightened and stop being on a spiritual high horse and just come down to earth and be who you are. You know? Und das hat uns beiden total gut getan. Und wir haben die Leute, die das geleitet haben, dann gebeten, ob wir das nehmen könnten und weiterführen. Und die haben uns das auch mit Liebe und Achtung gegeben. Und dann haben wir das nach Pune gebracht und haben dann angefangen, das zu entwickeln. Mhm. Das war ja nur so eine Grundlage. Und wir haben das dann wirklich auf unsere eigene Art und Weise entwickelt. Und das basiert halt darauf wirklich, dass dieses Longing da ist, dass wir alle ein Longing haben nach mehr oder nach mehr Tiefe. Oder hörst du das Klickern? Oder das mehr, mehr echt sein, to be more real und nicht nur Maske, Maske, Maske. Ja? Und die Arbeit ist halt wirklich dann in die Gefühle gehen und auch wirklich aufmachen. Hm? Und einen Raum kreieren, der absolut sicher ist, wo die Leute sich wirklich zeigen können mit all dem, was wir da innerlich festhalten, an Exposure, an Schmerz und an Verletzung und an was immer wir alle erlebt haben oder auch immer noch erleben. Und aus dem Raum heraus kreieren wir dann einen Raum, den wir Gebet nennen, wo du dann wirklich da bist, mit dich verbindest mit was, wer immer da ist, was Größerem oder call it Intelligence oder call it, sind ja alles nur Namen, ne, für etwas Größeres, mit dem du dich dann verbindest und was dir dann innere Guidance gibt, innere Führung gibt. Ja. Also wir bringen sozusagen die Gefühle und emotionale Offenheit zusammen und dann in einen Raum kommen, wo du dich dann alignst mit dem, was in dir zu etwas Höherem sich alignt. Wie sagt man im Deutschen? Sich
verbindet, ausrichtet oder so vielleicht.
Sich ausrichtet, danke. Mhm. Ja. Und dann sozusagen gehen die Leute raus und dann haben sie innerlich einen anderen Zugang und wissen, wohin sie gehen müssen. Mhm. Ja? Wir sagen immer, ja, wir zeigen euch nicht, wohin ihr gehen müsst, sondern sobald du mit dir selber mehr verbunden bist und mit deinem Connection mit Spirit verbunden bist, dann weißt du selber, was der nächste Schritt ist. Mhm. Ja, und wir kreieren einfach nur den Raum, sodass die Leute wirklich aufmachen können und dann legen können auf ihre eigene Art und Weise. Und der Prozess ist ein super Prozess. Also wir praktizieren das selber auch, lieben das auch beide. Und ich glaube, es hat vielen Leuten auch sehr, sehr geholfen. Ja.
Liebe Turia, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und auch vielen Dank für wirklich all die Sachen, die du also hier im Podcast geteilt hast und auch die du in deiner Arbeit teilst. Und es ist ein Geschenk. Dankeschön dafür.
Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Dieser Podcast wird produziert von mir, Audio- und Video-Editing sowie Ausspielung von Robert Schulz, Backoffice und Organisation von Becky Willecke. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de und alle Infos zu dieser Episode und allem Weiteren findet ihr in den Shownotes.